Herzlich willkommen zum Podcast Besser Hören, dem Podcast für Hörgesundheit. Und heute haben wir zu Gast gehabt Elena Kondratschowa und sie hat ein ganz, ganz besonderes Projekt, was sie uns vorgestellt hat, an dem sie heute arbeitet. Es ist im weitesten Sinne ein musikpädagogisches Projekt. Sie begleitet als Profimusikerin und Musiklehrerin hörgeschädigte Kinder mit Musik. Und wir haben eine Person kennengelernt, die wirklich brennt für ihr Thema und ganz, ganz bewegende Geschichten erzählt hat, was es mit den Kindern macht.
Sie hat uns da ganz emotionale Momente mit den Kindern während ihrer Arbeit geschildert. Sie hat uns aber auch gesagt, wie sie ihren eigenen Weg zur Musik gefunden hat und erklärt uns auch, dass man Musik eben nicht nur hören, sondern vor allem auch erleben kann und sollte.
Sie hat für sich auch schon ganz früh rausgefunden, dass sie da scheinbar etwas ganz stark antreibt, was sie bis heute antreibt. Man merkt, sie hat so eine innere Mission, würde ich sagen, ihr Projekt wirklich voranzutreiben. Und die Ursprünge gehen in ihre Jugend- und Familienzeit zurück, wo sie erstmalig entdeckt hat, was Musik bei schwersthörigen oder tauben Menschen bewirken kann.
Und wie das alles dann zusammengekommen ist und wie sie ihre erste Idee, die sie einmal hatte, dann weiterentwickelt hat, das hören wir uns jetzt einfach einmal gemeinsam an.
Mein musikalischer Laufbahn ist angefangen mit 6 Jahren. Mein Papa mit Schlittschuhen ist mit mir zur Musikschule gefahren und ich habe überhaupt nicht gewusst, was das ist. Und da Lehrer haben mich angehört, da durfte nicht jeder in die Musikschule gehen. Da musste eine Prüfung bestanden werden, wie man das jetzt sagt. Ich habe taube Schwester und das ist meine kleine Schwester und sie ist 12 Jahre jünger als ich und dieser ganze Stress, diese ganze Entwicklung, wenn Kind hörgeschädigt ist, dann ich habe es nicht gelernt. Ich habe das gelebt vom ersten Tag an. Und meine Schwester, sie ist so praktisch meine Muse. Ich mache das, weil ich sie gesehen habe. Ich unterrichte überwiegend Kindern mit Cochlearimplantat. Es sind ein paar Kinder mit Hörgeräte. Das ist wieder was ganz, ganz anderes, weil bei Hörgeräten, sie sind hörgeschädigt, aber durch diese Hörgeräte und Verstärkung, sie hören wie normal hörende Kinder. Vielleicht ein bisschen nicht so. Aber was Kinder mit Cochlearimplantat mitkriegen, das ist was ganz Besonderes.
Herzlich willkommen in unserem Podcast, Frau Kondratschowa. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Und wir werden heute, glaube ich, noch ganz, ganz viel über das, was mittlerweile die Methode Kondratschowa sogar genannt wird. Ein sehr, sehr spannendes Thema, was Sie heute mit Musik machen. Aber das Thema Musik begleitet sie ja nicht nur die letzten Jahre, sondern Jahrzehnte. Und ihr Faible für die Musik geht ja ganz, ganz weit zurück. Wie haben Sie Ihren Weg Richtung? Sie sind heute Musikerin, Sie sind Musikpädagogin. Da sprechen wir gleich noch ganz viel drüber. Wie waren Ihre ersten Berührungspunkte mit dem Thema Musik?
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein musikalischer Laufbahn ist angefangen mit 6 Jahren. Mein Papa mit Schlittschuhen ist mit mir zur Musikschule gefahren und ich habe überhaupt nicht gewusst, was das ist. Und da Lehrer haben mich angehört, da durfte nicht jeder in die Musikschule gehen. Da musste eine Prüfung bestanden werden, wie man das jetzt sagt. Und sie haben gesagt, dass für mich Geige besser ist als zum Beispiel Klavier. Meine Eltern wollen, dass ich Klavier spiele. Aber Ausschlagpunkt war, Geigenunterricht waren billiger. Weil nicht alle wollen Geige spielen, alle wollen Klavier spielen und Klavierunterrichte waren teurer, Geige billiger. Und dann ist das so angefangen. Selbst entscheiden könnte ich natürlich damals noch nicht, weil ich 6 Jahre alt war. Aber ja, so ist das geworden.
Hatten Sie denn Spaß an der Geige?
Ich kann nicht sagen, dass ich immer da Spaß gehabt habe. Ich denke, Sie hören nach meiner Aussprache, dass ich nicht hier geboren worden bin, obwohl ich in Deutschland schon über 30 Jahre lebe. Aber Akzent bin ich noch nicht los. Bei uns damals, Kinder haben eigentlich keine Wort gehabt. Eltern haben gesagt, was gemacht werden muss, und dann musste das gemacht werden. Deine Meinung hat kein Mensch gefragt.
Die Geige ist es dann aber trotzdem geblieben.
Geige ist geblieben.
Ja.
Ich habe das so gerne gemacht, oder ist das Gewöhnungssache? Das weiß ich jetzt nicht genau. Und ab zweiter Klasse musste ich Klavier auch lernen, so parallel zu Geige. Das war so das zweite Instrument, weil Geige ist ein Soloinstrument und Klavier, das ist so harmonische Instrument, und da müssen wir auch Klavier lernen. Und dann bin ich so praktisch mit zwei Instrumenten groß geworden.
Ist es denn bei den zwei Instrumenten geblieben oder sind im späteren Verlauf noch mehrere dazugekommen?
Nein, das ist geblieben, weil, also meiner Meinung nach, man muss in einer Sache gut sein. Und wenn da Leute sagen, ach, ich spiele 13 Instrumente, dann ist das keine gut. So ist meine Meinung.
Sie haben dann auch einen professionellen Weg in Richtung Musik eingeschlagen. Wie ging es dann weiter aus der Kindheit, wo Sie Musikinstrumente gelernt haben? Wann war für Sie klar, das wird mich ein Leben lang begleiten oder auch beruflich begleiten?
Wie ich schon gesagt habe, für mich das war nicht klar, aber meine Eltern haben entschieden, dass ich so in diese Richtung gehen soll. Und alle Lehrer haben gesagt, dass ich gut bin und dass ich das unbedingt machen soll. Und wirklich, ja. Das ist so gekommen, und kein Mensch hat erwartet, dass ich Aufnahmeprüfung an Tschaikowski-Konservatorium schaffe. Meine Eltern sogar sind in Urlaub gefahren, weil sie haben gedacht, das ist irgendwie so eine absolute Schnapsidee, dass ich da so Prüfung mache. Und das war Überraschung für alle, dass ich da aufgenommen worden bin. Das war über 100 Leute auf einer Stelle. Das war so richtig ganz, ganz große Sache. Und ja, dann ist das so geworden.
Und wie haben Sie dann Ihren Weg zur Musikpädagogik gefunden?
Das hat mich immer interessiert. Wir haben, so als ich schon studiert habe, das war so eine methodische, wie sagt man das so? Wir haben verschiedene Fächer gehabt, und das war so Methodik mit Pädagogik, und da haben wir Methodik gelernt, so nebenbei in Moskau damals, da waren zwei Hochschulen, eine Konservatorium, die waren orientiert eher auf Konzertmusiker, und ein Gnesin-Institut. Das war so auch Hochschule, auch sehr, sehr renommierte, aber das war ein bisschen mehr Pädagogik. Bei uns war das nicht so viel, aber wir haben auch pädagogische Praktikum gehabt. Das bei Konservatorium, das war so eine kleine Gruppe von kleinen Kindern, und Studenten müssen diese Kinder unterrichten unter Beobachtung von Professoren. Und das hat mich sehr interessiert. Und praktisch meine erste Schule habe ich mit 16 Jahren gehabt. Das ist schon ein bisschen lange her, aber das hat mich immer sehr interessiert. Arbeit mit Kindern, das ist was ganz, ganz Besonderes.
Ja. Haben Sie Musik oder Musikerfahrung von zu Hause mitbekommen, oder war das tatsächlich so, zu Hause überhaupt keine Musik,
überhaupt,
und dann
keine,
nur in der Musikschule und im Musikunterricht die Berührungspunkte gab?
Beide Eltern waren Ingenieure, und sie haben mit Musik überhaupt nichts zu tun. Und ja, dann war das auch für meine Eltern sehr interessant. Es war lustig. Ja, ich musste üben, ganz viel. Und ich war sehr große Faul. Aber sie haben gehört, dass ich irgendwas da spiele. Sie haben nicht verstanden, was ich genau spiele. Aber irgendwelche Klänge kommen, sind da rausgekommen. Und ich habe, es war verrückt, ich habe so gespielt, aber gleichzeitig auf meinen Notenständer stand Buch Drei Musketiere, und dann habe ich so gleichzeitig gespielt und gelesen. Eltern waren glücklich, ich auch.
Glauben Sie, dass Sie es schwieriger hatten als vielleicht andere Mitschüler, die von zu Hause aus Musikerfahrung vielleicht mitgebracht haben durch das Elternhaus oder hat das gar keine Rolle gespielt?
Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Von einer Seite, wenn Eltern nichts verstehen, dann fühlst du dich irgendwie so ein bisschen in Vorteil. Aber wenn da Eltern irgendwas verstehen und da keinen Ton kritisieren oder kontrollieren, dann fühlst du dich immer so unter Beobachtung stehen. Und das ist irgendwie so, das habe ich bei meinen Kindern gemerkt. Meine Tochter, sie hat sehr gut Klavier gespielt als Kind. Aber wenn ich nur Mund aufgemacht habe, Mama, wenn du jetzt ein Wort sagst, dann höre ich sofort an zu üben. Das war, und dann musste man still bleiben, nichts kritisieren.
Dann haben Sie erstmal als Musikerin gearbeitet, hauptberuflich.
Ja, ich habe in Orchestern gespielt, in Theatern gespielt in Moskau und sogar in sehr guten Orchestern. Und dann, als wir nach Deutschland gekommen sind, ich habe hier auch ganz viele Konzerte gespielt, aber nicht mehr in irgendwelche großen Gruppierungen, so kammermusikalisch, oder ich habe mit meiner Kollegin so ein festes Duo. Und dann sind wir als Duo unterwegs, ganz viel in ganz Deutschland und
Wann waren die Anfänge zur pädagogischen Tätigkeit? Wie ist es dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, ich will nicht nur Musik machen, sondern ich will mit Musik was bewirken?
Das war immer so. Das hat mich damals bei meinem pädagogischen Praktikum schon in der Hochschule sehr fasziniert. Ich habe auch in Musikschulen gearbeitet. Und das muss ich auch sagen, zuerst, als ich angefangen habe, da habe ich eher gearbeitet mit, es war bei uns so auf Leistung. Da, wenn Kind gut spielst, dann bist du guter Lehrer. Und da habe ich so angefangen und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass schadet Kind, wenn man das so viel Druck ausübt. Und dann habe ich versucht, auf irgendwelche weichere Art und Weise das zu machen. Und das hat mehr gebracht, das habe ich so gemerkt. Dass so eine meiner Schülerin hat mich einmal gefragt, warum schreist du mich nicht an? Ich spiele so schlecht. Und ich habe sie auch gesagt, guck mal, wenn ich dich jetzt anschreie, spielst du besser. Sie sagt, nein, ich sage, ja, warum soll ich denn? Und dann hat sie nachgedacht und sie hat gesagt, ja, ich denke, ich habe es verstanden. Und seit dieser Zeit, sie hat richtig geübt. Und dann, ich denke, da in Deutschland, das ist viel zu locker. Hauptsache Spaß. In Russland, das ist viel zu streng. Da ist gar kein Spaß erlaubt. Und wenn wir das mischen, dann ich denke, das wird richtig.
Das heißt, Sie haben versucht, diese Mischung.
Ja, ich habe es versucht, immer mit dieser Mischung zu arbeiten. Und das war, ich denke, das ist gut. Ich habe auch in Israel gearbeitet. Sie haben mich eingeladen, da war so ein ein großes Projekt Musicians of Tomorrow von Maxim Wengerow. Und ich war da so als Gastteacher praktisch zum Unterricht ein paar Mal. Und diese ganze pädagogische Arbeit leitet meine Lehrerin vom Kindheit so praktisch. Und wir verstehen uns sehr gut. Und sie hat gewusst, dass ich alles so mache, wie sie das versteht. Und darum, sie haben mich angefangen, eingeladen, da mitzumachen. Und aber sie ist vom alter Schule. Wenn sie meint, da irgendwas gemacht werden muss, dann ist das so wie Zahnpasta aus Tube, das wird so rausgedrückt. Und ich habe hier so gelernt, nach ganz anderer Art und Weise mit Kindern umgehen. Und das war so ganz interessant. Einmal da ein Mädchen hat gespielt und hat geweint, weil sie das nicht konnte. Und sie sagte immer nochmal und jetzt nochmal und jetzt streng dich an und nochmal. Und dann ich habe gesagt, darf ich das versuchen? Wir sind mit Kleinen in andere Zimmer gegangen. Ich habe sie ein bisschen getröstet. Und dann habe ich ihr erklärt. Wir haben irgendwie so gesprochen und dann zwischen ein bisschen gespielt und dann sie hat gelacht. Und dann hat das angefangen, irgendwie besser zu werden. Dann kommt meine Lehrerin guckt uns an und sagt, ich verstehe es nicht, wie kann man Doppelgriffe spielen und dazu lächeln? Das geht nicht.
Sie haben auf Ihrem Weg oder mit der Musik und wie Sie dann auch mit Kindern gearbeitet haben, Ihren ganz eigenen Weg und Ihre eigene Art scheinbar entwickelt, wie Sie an die Kinder und Ihre Schüler rankommen. Wie haben Sie dann Ihren Weg gefunden zu nicht normal hörenden Kindern oder eben vielleicht gar tauben Kindern?
Von mir aus, ich habe in meiner Kindheit sehr, sehr viel gelernt. Und als ich noch Kind war, ich habe mir gesagt, ich habe es gelernt, dass genau das man nicht machen darf mit Kind. Ich habe alle Sachen, an welche ich gelitten habe, ich habe das aus meiner pädagogischen Praxis rausgenommen, weil ich weiß, wie weh das tut. Ich habe das selbst erlebt. Vielleicht bin ich zu empfindlich, ich weiß es nicht. Wie ich zu hörgeschädigte Kindern gefunden habe, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Ich habe taube Schwester. Und das ist meine kleine Schwester. Und sie ist 12 Jahre jünger als ich. Und dieser ganze Stress, diese ganze Entwicklung, wenn Kind hörgeschädigt ist, dann ich habe es nicht gelernt. Ich habe das gelebt. Vom ersten Tag an. Und meine Schwester, sie ist so praktisch meine Muse. Ich mache das, weil ich sie gesehen habe und gucken Sie, ich habe Geige gespielt, ich übe. Und meine taube Schwester nimmt so Schöpfkelle, steckt das hier und dann nimmt sie diese Flaschenputzer und mit gedrehtem Griff, sie zieht über diese Kelle. Und das tut ihr gut, ich sehe das. Sie hört nichts, aber sie empfindet das irgendwas. Und dann ist mir...
Das heißt, sie hat das angelegt, gegen das, das Schlüsselbein gehalten?
Wie ich. Sie stand neben mir und sie hat das angehalten, diese so Kelle praktisch hier und mit diesem gedrehten Griff hat sie übergezogen. Und da entstand ganz bestimmt, da entstand irgendwelche Vibration, welche sie gefühlt hat und das hat ihr gut getan. Und dann habe ich gedacht, und was ist mit Geiger? Da ist auch Vibration, wir fühlen das auch. Und hier ist so Schlüsselbein, hier ist Kiefer und hier ist Hals, das kommt und der Kopf ist auch ganz nah hier. Und dann kommt das eigentlich rüber. Und dann haben wir mit ihr das versucht. Und sie hat es verstanden und praktisch mit ihr habe ich angefangen, ich war 15, 16, weil bei ihr das ein bisschen später klar geworden ist, dass sie nicht hört. Und seit dieser Zeit, seit meiner Jugend praktisch, dann ist mir diese Idee in den Kopf gekommen, dass das eigentlich, ja, Musik ist Weltkulturerbe. Man kann das nicht vernichten wie Bilder oder Bücher oder Gebäude. Das bleibt. Und warum Kindern müssen diese Weltkulturerbe nicht irgendwie kennenlernen? Das war bei mir im Kopf immer. Und was bedeutet Musik überhaupt für Entwicklung? Darüber muss man einfach nicht diskutieren, das wissen wir alle. Und da gab es auch in Ärztezeitung, so vor ein paar Jahren, das war so ein großer Artikel, Geigen für Gedächtnis. Dann Leute, welche Musikinstrumente spielen, dann entwickelt sich irgendwas im Kopf. Das war in der Ärztezeitung, das habe nicht ich gesagt, obwohl ich das auch so gedacht habe. Und da entwickelt sich irgendwas im Kopf. Und wenn man auch mit Musik aufhört, dann man verblödet nicht zurück. Dann bleibt man eigentlich so intelligent, weil da irgendwelche Sachen da entwickelt wurden.
Und Sie haben dann auch etwas weiterentwickelt, nämlich diese erste Idee, die Sie da, wie ich raushöre, mit Ihrer Schwester bekommen haben, dass man Musik ja nicht nur hören kann, sondern auch fühlen.
Fühlen, das war von meiner
Idee
Schwester.
Diese Idee ist geblieben und die haben Sie dann ja jetzt auch weiterentwickelt,
ja,
beim ganzen Projekt.
Ja, das ist eigentlich Ziel. Wir haben verschiedene Sinnesorgane, das wissen alle. Und weil wir das so viele haben, dann kann einer andere irgendwie bisschen mindestens kompensieren. Und ich versuche, diese Hörverlust mit anderen Sinne zu kompensieren. Das ist fühlen, sehen. Und dann verstehen sie das besser, wenn Kinder mir sagen, wenn ich irgendwas nicht richtig mache, ich fühle es, aber ich muss dich angucken. Das ist schon Verbindung. Sie müssen fühlen und sehen. Und dann kann sie mehr das irgendwie im Kopf verarbeiten. So, meiner Meinung nach, so wie ich das vorstelle, mit Cochlearimplantat, hörgeschädigte Kind hört irgendwas. Was Kinder hören, das wissen wir nicht. Weil dieser Impuls, er wird in jedem Kopf anderes irgendwie verarbeitet. Und das bedeutet, dass jedes Kind was anderes hört. Und für mich, so ganz blöd vielleicht, dass ich das sage, es sieht wie ein schlecht gepixeltes Bild. Da ist irgendwas, aber man versteht nicht so ganz oder ganz grob, was das eigentlich sein könnte. Und wenn wir Musik, diese, ich nenne das innovative Hörbildung, dann diese Pixeln werden so gefüllt irgendwie. Und diese Bild vom Klang wird deutlicher, dann verstehen sie besser, was sie hören. Und das ist nicht nur Musik. Musik, das ist so, in diesem Fall, das ist eher als Mittel. Aber sie schreiben Diktate besser, weil sie das besser hören können. Bei Englisch sind sie besser und sogar bei Mathe sind sie schneller, weil da irgendwas passiert wahrscheinlich im Kopf. Das müssen Spezialisten irgendwie untersuchen, was da passiert.
Um einmal Ihr Projekt auch nochmal zu beschreiben. Sie unterrichten gehörlose Kinder an Musikinstrumenten und überwiegend sind das dann Kinder, die ein Cochlearimplantat tragen oder sind das auch welche ohne Cochlearimplantat?
Ohne Cochlearimplantat mache ich so ganz normal. Ich habe ein paar Schüler. Es ist so, bei mir, das ist so eine Regel. Wenn ein Kind zu mir gekommen ist und wenn ich Kind unterrichte, dann dieses Kind bleibt bei mir, bis er nicht will. Das hat noch nicht passiert. Sie bleiben so normalerweise bis Abitur. Und nach und nach, ich habe alle hörende Kinder so bis Abitur gebracht und jetzt habe ich weniger. Ich mache das so extra so, weil ich mehr Zeit für hörgeschädigte Kinder brauche. Und das, ich unterrichte auch normale Kinder. Und wie gesagt, ich habe ganz, ganz viel gearbeitet mit hochbegabten Kindern. Und manche meiner Schüler sind schon selbst Lehrer und unterrichten und in Hochschule studiert. Aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Es ist mir nicht so interessant wie mit hörgeschädigten Kindern. Weil bei hörgeschädigten Kindern, das ist Umgang mit Musik, mit Instrument. Es ist ganz anderes. Für hörende Kinder, das ist Pflicht und zum Teil Strafe. Alle spielen Fußball und ich muss Klavier spielen oder Geige. Das ist doch blöd, Wetter ist so schön. Und bei diesen Kindern, bei hörgeschädigten, das ist ein Geschenk. Ich sehe, wie sie mit Musik umgehen, wie sie mit Instrumenten umgehen. Wenn Kind kommt zu dir, packt Geige aus, guckt sie an und sagt, wie hast du heute geschlafen, meine Prinzessin? Das ist was ganz, ganz anderes. Dieser Umgang mit Instrumenten ist ganz anderes. Ich unterrichte überwiegend Kindern mit Cochlearimplantat. Es sind ein paar Kinder mit Hörgeräten. Das ist wieder was ganz, ganz anderes, weil bei Hörgeräten, sie sind hörgeschädigt, aber durch diese Hörgeräte und Verstärkung, sie hören wie normal hörende Kinder. Vielleicht ein bisschen nicht so. Aber was Kinder mit Cochlearimplantat mitkriegen, das ist was ganz Besonderes.
Und welche Musikinstrumente unterrichten Sie dann, die Sie auch gelernt haben? Oder?
Geige und Klavier. Was ich mir sehr gut vorstellen kann vom Instrumenten, das ist Cello. Weil da kommt das hier so Rheinisch, wie heißt das? Brustbein. Brustbein, da kommt, und tiefere Tone, weiß ich nicht. Das müssen wir ausprobieren. Ich habe eine Kollegin, sie hat bei mir Fortbildung gemacht und unterrichtet jetzt in Braunschweig kleine Kinder. Sie hat Kindern verschiedene Instrumente gezeigt, weil Kinder so ganz klein sind im Kindergarten. Art Musikkarussell. Sie bringt da Ukulele, Akkordeon und so weiter. Ist sehr, sehr gemischte Meinung bei Kindern. Bei Ukulele, manche finden das total super, manche laufen einfach weg. Bei Akkordeon dasselbe Geschichte. Aber Geige, sie finden sie alle gut. Ein Kind, wir haben mit ihm so versucht, Tone nachzusingen und ich habe blöderweise ihm gefragt, wer singt besser, ich oder Geige? Und er hat gesagt, Geige. Da war ich beleidigt.
Wenn Sie anfangen, mit den hörgeschädigten Kindern zu arbeiten, welche Vorerfahrungen haben die mit dem Thema Musik? Wie ist die Einstellung zur Musik oder zu Musikinstrumenten und auch bei den Eltern?
Die Kinder verstehen überhaupt nicht, was das ist. Wenn wir anfangen, dann baue ich Klavierdecke ab. Und zuerst erkläre ich Mechanik. Sie müssen das zuerst verstehen. Wenn ich sofort spiele, dann kommt da nichts raus. Und da du drückst Taste, dann kommt ein Hammer, klopft auf Saite, Dämpfer geht ab und Saite vibriert. Und dann sie drücken, halten und tasten diese Saite. Diese Reaktion ist unglaublich. Ich habe da sogar aufgenommen, mit einer Klasse ist gekommen und sie dürfen das alle ausprobieren. Und ein paar Kinder gucken mich an und sagen, wow, das ist schon erste Erfahrung mit Klang. Sie verstehen nicht, was Klang bedeutet, was Ton bedeutet. Sie verstehen das einfach nicht. Normale Leute, so Babys, sie fangen an zu hören gleich in Mutterleib. Und 9 Monate da. Und dann ist Kind geboren. Dann, wann wird Screening gemacht? Mit 1,5 Jahre oder früher? Ich weiß es nicht.
Das ist unterschiedlich. Die frühesten können mit 6 Monaten.
Ja, aber gucken Sie, das ist schon 1,5 Jahre ja verloren gegangen. Und bis der Termin kommt, bis Kind implantiert wird, wir haben diese Spalte mindestens 4 Jahre. Das ist mindestens, weil manche kriegen Cochlearimplantat mit 6, mit 7. Und diese Lücke, sie müsste gefüllt werden. Und das versuche ich zu machen. Ich erkläre, was bedeutet Ton. Kinder verstehen nicht, dass Töne hoch und tief sein können. Dass Töne kurz und lang sein können. Sie verstehen das einfach nicht. Sie gucken mich an und, hä, was ist denn das? Das ist so ganz interessant.
Das heißt, Sie beginnen die Annäherung über das Körperliche, über das Fühlen, das körperliche Erfahren der Musik und der Töne und kommen dann wahrscheinlich schrittweise ins Hören und Hören lernen dann immer weiter rein.
Wenn ich versuche, Kind zuerst so Grundstein von meiner Methodik ist, wir müssen bei Kind, ich nenne das Lieblingston, finden. Was bedeutet das? Wir sind anatomisch so alle verschiedene und bei Kindern, wenn sie überhaupt verstehen, dass sie irgendwelche Ton rausbringen sollen. Sie hören sich selbst nicht. Sie hören nur durch Cochlearimplantat. Und ich habe ein Kind gesagt, nimm das ab und sag mir irgendwas. Hörst du, was du sagst? Er sagt, ich höre das hier. Er fühlt, dass da irgendwas kommt. Dieses Kind spricht sehr gut. Aber er hört sich vom Innen nicht. Und mit diesem Lieblingston, wir haben hier so Stimmbänder und diese Stimmbänder, die sind, gucken Sie, in Chor, nur Frauenstimmen haben erste Sopran, zweite Sopran, alt, so, ich weiß es nicht, so ganz, ganz viele. Das bedeutet, dass jeder Mensch von Natur aus verschiedene normale Höhe hat. Und da muss ich zuerst diesen Ton finden. Und dann, wir fangen an, mit diesem Ton zu arbeiten. Kind soll versuchen, diesen Ton nachsingen, welche wir gefunden haben. Es kann sich variieren, wenn Kind erkältet ist, dann kann er diesen Ton nachsingen. Oder so irgendwie Anstellung nicht passt, dann kann er nicht so ganz gut hören. Und dann fangen wir an. Kind legt Hand auf mein Hals hier und dann, er muss fühlen, wie sich das anfühlt, wenn ich diesen Ton singe. Dann legt er Hand an sich und an mich, wir machen das so, wie das sich anfühlt. Und dann versucht er, diesen Ton rauszukriegen. Ich habe im Moment 2 Jungs. Und diese 2 Jungs, sie haben vor kurzem Cochlearimplantat gekriegt. Und das war so ein Gefühl bei allen, dass das nichts gebracht hat. Und ein Kind ist im Kindergarten, wie bei meiner Kollegin in Braunschweig. Und da, er kriegt keine Therapie, keine nichts. Und weil das hat nichts gebracht, wir können da leider nichts tun. Aber er ist doch zu Musikunterricht gekommen und dann meine Kollegin Frau Ladutko, sie ruft mich an und sagt, er reagiert auf Instrumente. Wenn ich irgendwelche Instrumente spiele, dann zeigt er mir ganz genau, welche das ist. Das könnte nicht sein, dass er das nicht hört. Er hört, er versteht noch nicht so. Und dann hat sie Erzieherin gefragt, ob sie nicht kommen kann. Sie ist gekommen und sie hat das alles demonstriert und die Erzieherin hat geweint. Und jetzt diese Junge kriegt irgendwie Therapie oder irgendwelche Förderung. Vorgestern, sie hat bei mir angerufen, er hat das erste Mal Ton nachgesungen. Und das ist fast ein Jahr vergangen, aber er hat diesen Ton nachgesungen, spricht kein Wort. Und er war von sich selbst sowas von überrascht. Er hat sie so geschüttelt und sagt, ja, so, er hat das gezeigt, weil er das nicht sagen könnte. Aber er war total glücklich. Er hat einen Ton nachgesungen, erste Mal.
Ja, das Projekt, mit dem Sie gearbeitet haben oder was Sie mit initiiert haben, ist ein Projekt, was an einer Gehörlosenschule in Hannover stattgefunden hat. Und da haben Sie es, wie gesagt, mit gehörlosen Kindern zu tun und sehen wahrscheinlich die komplette Bandbreite, die es dort gibt. Ja. Wir haben eben darüber gesprochen, wie lange es typischerweise dauert, bis Kinder versorgt werden, wenn sie schwersthörig sind mit Implantaten. Wir wissen zum Beispiel, je früher, desto besser kommen sie ins Hören. Und Sie haben eben eher über die Fälle gesprochen, wo die Kinder Schwierigkeiten haben. Das ist meistens dann der Fall, wenn diese Hörerfahrung fehlt in den ersten Jahren.
Ja. Ja.
Diese Kinder sind dann wahrscheinlich typischerweise dann eben auch an der Gehörlosenschule und nicht an einer Regelschule.
Ja, da sind Kinder, welche ganz früh implantiert worden sind und die Kinder, welche später diese Implantat gekriegt haben. Da sind so verschiedene, manche, welche das zu spät gekriegt haben. Das ist sehr, sehr schwierig. Und Kinder, welche früh Implantat gekriegt haben, sie sprechen ganz normal. Wenn man diese Implantat nicht sieht, dann merkt man überhaupt nicht, dass Kind hörgeschädigt ist. Absolut normal. Und was diese Kinder vom anderen unterscheidet, sie sind sehr empfindlich und sehr einfühlsam und sehr personenbezogen. Und auch, die sind was Besonderes.
Ja. Sie bekommen die Entwicklung ihrer Schüler ja auch wirklich hautnah mit. Sie sehen ihre Schüler wöchentlich oder wie oft?
Ja, wöchentlich, das ist ab und zu auch 2-mal wöchentlich. Sie kommen sehr, sehr gerne, was ich übrigens bei hörenden Kindern nicht erlebt habe. Sie müssen, aber die kommen sehr, sehr gerne und ab und zu, das führt auch zu Problemen. Weil sie kommen und sagen, ah, wir haben jetzt Freistunde, wir dürfen geigen. Ja, sie haben Freistunde, sie dürfen geigen, wir fangen an und dann kommt aufgebrachte Lehrerin und sagt, ja, du musst zum Matheunterricht, warum sitzt du hier? Oder sie kommen in Pausen, was sie auch nicht dürfen, so theoretisch, aber kommen Sie zu mir in Pause. Da ist die ganze Klasse voll und manche spielen, manche erzählen, manche zeigen, so kleinere, wie es geht und so weiter. Alle sind da. Da habe ich so nicht einfach die Schule, das muss ich sagen.
Und wie lange betreuen Sie dann die Kinder? Also wie lange bleiben Sie bei ihnen? Während der Schulzeit oder auch noch darüber hinaus?
Es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil wir ganz wenig Unterstützung von Familien haben. Schule ist einfach sehr, sehr kooperativ. Jetzt mit neuer Schulleiterin. Früher habe ich da Hausverbot gehabt. Aber seit neue Leiterin da ist, das ist volle Kooperation. Und auch ganz tolle Organisation, die Aktion Kindertraum, welche sowas vom alles macht, das kann man sich nicht vorstellen. Sie haben bei mir ganze Organisationsarbeit abgenommen und ich kann mich jetzt nur an Kindern konzentrieren. Das ist unglaubliche Hilfe und sie machen das sowas von mit Herzen, das muss man mal erleben. Das ist eine ganz tolle Organisation. Und mit diesen Kindern, sie sind bei mir praktisch so ein- bis zweimal wöchentlich und in Pausen und so weiter. Leider, und das ist ein sehr, sehr großes Problem, weil, wie ich schon gesagt habe, wir haben sehr wenig Unterstützung von zu Hause. Wir sind an Schule angewiesen und dann können wir diese Unterrichte nur in Schulzeit machen. Dann ist das eine unglaubliche Organisation, dass jedes Kind vom irgendwelchen Unterricht musste zu mir kommen, aber andere Kind muss vom anderen Unterricht zu mir kommen und da müssen passende Unterrichte gefunden. Man muss passende Unterrichte finden. Das darf nicht Mathe sein, das darf nicht Deutsch sein, das darf nicht Englisch sein. Das muss irgendwas sein, was nicht, wo Kind halbe Stunde fehlen darf. Kunst oder Musik oder Werken oder so Kochen, irgendwas, da dürfen sie gehen. Aber es ist unglaublich schwierig. Wir haben jetzt 18 Kinder und diese Logistik ist enorm. Aber um 13.35 Uhr ist Schulbus und da muss Schluss sein. Mir wäre lieber, wenn wir das irgendwie länger machen können, dass Kinder normale Schulunterrichte kriegen und dann Musikunterrichte. Aber im Moment, das ist eine einzige Lösung. Ja, da sind so ein paar Leute, welche zu mir einfach nach Hause kommen. Weil, wie ich schon gesagt habe, die haben Schule gewechselt. Sie sind nicht mehr in dieser Schule. Sie sind so gut, haben sie sich entwickelt, dass sie einfach in allgemeinbildende Schule gewechselt sind. Und kommen da sehr gut zurecht.
Und für Ihre Methodik haben Sie mittlerweile nicht nur die Unterstützung gefunden durch diese gemeinnützige Organisation, sondern Sie haben auch die Aufmerksamkeit der Wissenschaft gewonnen. Das heißt, dieses Projekt wird auch begleitet und die Wissenschaftler, die Sie begleiten und Ihre Arbeit mit den Kindern beobachtet haben, haben ja auch festgestellt, dass es wirklich etwas verändert und bewirkt bei den Kindern, auch jenseits des reinen Instrumentlernens.
Ja, in medizinischer Hochschule, wir haben mit Kindern Testungen gemacht. Im Abschnitt, ich denke, 6 Monate war das. Und was passiert mit Kind in 6 Monaten? Dann da haben wir so einen Fragebogen entwickelt, was Kind hört, was Kind versteht zuerst und nach 6 Monaten. Das ist, Unterschied ist unglaublich, unglaublich. Und das muss ich auch unbedingt erzählen, dieses Jahr. Das war meine Idee, weil Kinder so gerne vorspielen. Sie wollen alle auf Bühne stehen, in Rampenlicht und das ist so absolut alles für die. Und wir haben in Deutschland Jugendmusiziert Vorspiel. Dann es mir gelungen in Peine, im Landkreis Peine. Das ist das erste Mal in Deutschland. Wir haben Inklusion-Kategorie durchgesetzt. Das war so das erste Mal. Und dann die Kinder haben bei Jugendmusiziert Vorspiel teilgenommen. Nachher sie haben mir geschrieben, danke für den besten Tag meines Lebens. Und das habe ich vom Hören der Kinder noch nie gehört. Sie waren total stolz, total glücklich und es ist einfach phänomenal und sie haben sehr, sehr gut gespielt. Sie haben sogar bei Preisträgerkonzert spielen dürfen. Das ist schon was ganz Besonderes. Ja, solche Kinder haben wir. Ich bin glücklich, dass ich diese Kinder habe.
Wenn Sie auf Ihre Tätigkeit schauen und das Projekt, wo Sie so viel erreicht haben mit Ihrer Methodik, Sie sehen die Kinder, erleben die Kinder, wie glücklich sie sind, Sie sehen die Fortschritte, Sie haben sogar die Wissenschaftler, die belegen das und zeigen können, dass es zu diesen Fortschritten kommt, dass die Kinder bessere Sprachverstehen haben, am Ende wahrscheinlich auch besser sprechen können dadurch.
Ja.
Was wünschen Sie sich für Ihre Methodik und Ihren Ansatz?
Ich wünsche mir in Zukunft Leute, welche mit mir diese Arbeit weitermachen, weil leider im Moment in diesem Gebiet, ich bin so praktisch alleine. Ich habe zwei Kolleginnen, eine in Braunschweig, wie ich schon gesagt habe, sie arbeitet mit Kindergartenkindern, sehr erfolgreich, sehr, sehr gut. Und ich habe auch eine Kollegin, welche hier bei uns in Goslar arbeitet mit Kindern, aber sie hat überwiegend Kinder mit Hörgeräten. Mit Cochlearimplantat, das ist was ganz, ganz anderes. Ich wünsche mir Leute, welche sich für diese Arbeit interessieren, welche ich das so beibringen kann, wie es weitergeht. Und ich wünsche mir, dass das nicht nur auf Hannover irgendwie eingeschränkt wird. Ich möchte gerne, dass das überall ist. Wir haben, ich denke, vom 2014 Statistik, 19% der Bevölkerung ist hörgeschädigt. Und das ist ab 14 Jahre, bis 14 Jahre. Es wird nicht gerechnet. Und ich habe das so verstanden, dass wenn ein Kind Cochlearimplantat kriegt, dann zählt man Kind nicht mehr zu Hörgeschädigten. Es ist eine unglaubliche Sache, diese Cochlearimplantat. Das ist absolute Wunder. Und ich möchte, dass diese Wunderkinder nutzen können. Und sie im Moment nutzen das für 30-40%. Sie verstehen so ganz, ganz viele Sachen nicht, weil das einfach nicht erklärt und beigebracht wird. Und sie sind bereit, das aufzunehmen. Und es ist unglaublich hilfreich, wenn sie, wissen Sie, alle sagen mir, warum machst du das so? Hast du nicht genug Schüler, musst du jetzt Behinderte unterrichten? Und es ist totaler Blödsinn. Und erste Zeit, das muss ich auch sagen, 10 Jahre, ich habe versucht, mit jemandem zu sprechen darüber, da Leute wollen mit mir nicht sprechen. Und das kann ich auch verstehen. Wissen Sie, erstens, das ist so für 90%, das ist so eine Schnapsidee, so wir können so taube Geige spielen, das ist doch Quatsch, das ist von meiner Seite. Und obwohl ich schon 30 Jahre in Deutschland lebe, der Akzent ist da und dann mit Schnapsidee kommt noch eine Frau mit Akzent, das ist so russische Mafia. Ja, was ist denn das? So, klar. Und mit mir wollte kein Mensch 10 Jahre, stellen Sie sich das vor. Es ist so richtig, ganz, ganz viel. Und wie gesagt, Aktion Kindertraum und CI-Zentrum, Rehabilitationszentrum, das sind erste Institute, welche mit mir überhaupt gesprochen haben und welche mich verstanden haben und unterstützt haben von voller Kraft. Und da wirklich ohne diese zwei Organisationen wäre ich so total verloren.
Wenn jetzt vielleicht auch jemand zuhört oder da draußen noch jemand ist, der sie unterstützen möchte oder sagt, ich finde das so spannend und auch der möchte dieses Wunder auch mitgestalten und miterleben, ist vielleicht selber Musikpädagoge. Unterrichten Sie auch Ihre Methode? Also kann man bei Ihnen auch lernen, wie man dann gehörlose Kinder unterrichten kann?
Ja, wir organisieren mit Aktion Kindertraum Seminare. So, ich weiß es nicht, das ist so keine Vorbildung, keine Umschulung. Das ist nicht irgendwas. Aber ganz viele Leute verstehen einfach nicht, was das ist. Das ist so, Information ist das auch nicht. Aber da ist so Kennenlernen von meiner Methodik. Und bei diesen Seminaren, da kriegt man ein bisschen Verständnis, was das ist. Und da kann man entscheiden, ob man das will oder nicht. Und wenn das so ist, da kann man weiter darüber sprechen. Diese Fortbildung oder ich weiß es nicht, die Seminare, wie nennt man das? Ja. Da haben diese zwei Frauen, welche jetzt zusammen mit mir arbeiten, sie haben das gemacht, sie haben das interessiert. Und was auch ganz, ganz interessant ist, die beiden, sie haben gesagt, ja, ich interessiere mich, aber ich bin mir nicht sicher. Und sie haben beide ganz lange nachgedacht, bevor sie eingestiegen sind. Das war so einfach, nicht so einfach, ja, mache ich. Das war absolut bewusste Entscheidung. Und das fand ich so ganz, ganz toll. Nach einem Monat, einer und andere haben angerufen und sie haben gut, ja, ich mache das. Aber davor, sie haben bei meinen Unterrichten ganz lange gesessen und geguckt, wie das alles abläuft und so weiter. Sie haben ganz viel hospitiert bei mir. Und dann haben sie auch gesagt, ja, darf ich so ein bisschen versuchen? So, das hat ein bisschen gedauert, bis sie diese Entscheidung getroffen haben. Aber ich bin mit beiden so total glücklich.
Ja. Was würden Sie Eltern von hörgeschädigten Kindern mit auf den Weg geben, die vielleicht nicht in der glücklichen Lage sind, ihre Kinder direkt in einen solchen Unterricht zu schicken, wie Sie ihn anbieten? Was können oder sollten Eltern mit ihren Kindern tun, um ihnen Musik näher zu bringen?
Dann sollen Sie sich bei mir melden. Ich erzähle das, aber generell möchte ich alle Eltern sagen, glauben Sie an Ihre Kinder. Sie sind einfach ganz, ganz Besonderes und die sind so total toll und sie fühlen viel mehr als alle anderen Leute. Bei meiner Schwester, das war so eine Sendung im Fernsehen hier so in Deutschland, und sie hat damals gesagt, und das hat mich sehr betroffen, sie hat gesagt, wenn wir nicht sofort verstehen, was er sagt, das bedeutet nicht, dass wir dumm sind. Und das hat wehgetan. Und bei manchen Leuten, das ist so, du hörst nicht, du bist dumm. Und das stimmt überhaupt nicht. Die Kinder sind so intelligent und sie wegen Fühlen, die ist was Besonderes, so wirklich. Und jeder Elternteil muss wissen, mein Kind ist der Beste.
Katharina, keine Podcast-Folge, ohne dass du nicht irgendeine Hörerfrage mitgebracht hast. So ist es auch heute.
Genau. Wir kriegen immer regelmäßig Fragen von unseren Hörern und wir wählen dann immer ein bisschen aus, was passt. Und Sie haben es schon ein bisschen beantwortet, dennoch möchte ich die Frage noch einmal stellen. Und zwar hat uns Susanne geschrieben, sie ist 38 und ihr Kind ist jetzt mit einem CI versorgt worden, relativ früh. Und sie kommen aus einer sehr musikalischen Familie. Alle spielen Musikinstrumente und sie macht sich jetzt Sorgen, dass ihr Kind eventuell an diesem Familienerlebnis des gemeinsamen Musizierens nicht so teilhaben kann. Was würden Sie Susanne sagen?
Auf jeden Fall, Kind kann und wenn das eine musikalische Familie ist, auch muss da teilhaben. Es ist möglich und in ganz meiner Arbeit, ich sage, es ist nicht mein Ziel, als Kind ein Profimusiker zu machen. Mein Ziel ist anderer. Ich möchte aus hörgeschädigten Kindern ein geschulte Zuhörer haben, dass sie Musik hören können, verstehen können, lieben können und so weiter. Und wenn da musikalische Familie ist, dann haben sie alle Karten in Hand und man muss nur so in richtige Richtung diese Arbeit machen und dann klappt das ganz bestimmt und dann haben sie Freude an ihre Kind und an zusammen musizieren.
Und wir haben ja auch schon gelernt, sollten doch Fragen aufkommen, können sich ja alle immer gerne bei Ihnen auch melden.
Ja, absolut. Immer. Weil im Moment, das ist ein bisschen unglückliche Situation mit dieser Methodik. Wir versuchen, das zu verbreiten, aber das geht natürlich nie so auf Zack. Und da bin ich im Moment alleine und dann versuche ich, alle möglichen Fragen zu beantworten und helfen, wie ich nur helfen kann.
Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier gewesen sind, dass Sie auch uns Ihre Methodik und all diese sehr bewegenden und spannenden und informativen Erfahrungen mitgeteilt haben. Vielleicht konnten wir ein bisschen dazu beitragen, Ihr Projekt ein Stückchen bekannter zu machen. All diejenigen, die Interesse daran haben, können auf Sie zukommen, mehr über das Projekt erfahren und es vielleicht auch in Zukunft weiter wachsen lassen.
Dankeschön, dass Sie mich eingeladen haben. Das hat ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das auch was gebracht hat.
Wir werden, liebe Hörer, auch in weiteren Folgen das Thema Musik sicherlich noch vertiefen. Viele, viele andere Aspekte des Thema Hörens und Hören mit Cochlea-Implantaten betrachten. Und Sie können uns Ihre Fragen natürlich auch zukommen lassen. Schreiben Sie uns dazu an unsere E-Mail-Adresse podcast@cochlea.com. Wir freuen uns sehr auf all Ihre Fragen rund um Cochlea-Implantate, die wir gerne mit unseren Gästen, mit unseren Experten und auch mit unseren betroffenen und versorgten Cochlea-Implantatträgern gerne mit Ihnen beantworten werden. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute reingeschaltet haben.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal hier, bei YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt, und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da.